Ein herzliches Willkommen an alle zu diesem Yoga-Event Yoga und Trauma. Und ich freue mich heute sehr, dich, Jörg Fuhrmann, begrüßen zu können und freue mich, dass du mit uns das Interview machst. Ja, ich habe viel zu dir gelesen und da wusste ich gar nicht, als was ich dich vorstellen soll, weil das so vielseitig ist und so viele Erfahrungen, die du gesammelt hast. Und ja, als transpersonaler Coach, Persönlichkeitsentwickler, was ist das, was dich ausmacht oder wie würdest du dich selbst bezeichnen?
Ja, also hallo Jenny erstmal, danke für die Einladung. Hallo alle Zuschauer, Zuschauerinnen. Ich freue mich auch, bei diesem spannenden Thema oder bei diesem spannenden Kongress dabei sein zu können. Ja, wie würde ich mich selber bezeichnen? Also diese ganzen Bezeichnungen sind ja alle immer so eine Reduktion. Also ich habe immer gesagt, ich bin Fuhrmann zur Freiheit begleite Menschen eben in ihrer vollen Selbstverwirklichung, Potenzialentfaltung. Und ja, ich nenne das Ganze auch Self-Empowerment. Und ich habe jetzt über 20 Jahre jedes Jahr ohne Ende Fortbildung gemacht und alles Mögliche. Und ich reduziere mich da jetzt gar nicht so sehr auf irgendwie so einen Titel oder sowas, sondern Menschen kommen einfach zu mir, weil sie mit mir halt arbeiten wollen. Und gut, ich habe halt viele verschiedene therapeutische Ausbildungen gemacht, habe Coaching-Ausbildungen gemacht, habe Trainerausbildungen gemacht und ja, habe auch mehrere Jahre bei einem Dachverband im Vorstand mitgearbeitet für transpersonale Psychologie in Europa. Und genau, ursprünglich ein Studium gemacht in Sozialwissenschaften und auch in Theater, wo es auch viel um Körperarbeit ging. Und habe jetzt die letzten Jahre verschiedene Fortbildungen im Bereich des Traumafeldes, Somatic Experiencing, NAM, Soma, Embodiment, TAE, verschiedene Vagus-Techniken und so weiter gemacht. Und oder mit dem Klangprotokoll nach Stephen Porges arbeite ich auch. Und ja, also verschiedene Sachen einfach, die das Ganze so ein Stück weit in diese Richtung abrunden. Und selbst bin ich viele, viele Jahre auf dem spirituellen Übungsweg der Mystik und Kontemplation als Schüler von Willige Seeger gewesen. Und ja, bin nicht der Hardcore jetzt irgendwie Yoga-Praktiker. Ich mache ab und zu mal ein bisschen was in der Richtung, aber bin jetzt nicht so der Yoga-Vollprofi in dieser Sache, aber folge eben, wie gesagt, anderen Wegen, die irgendwie auch verwandt sind damit. Habe mich auch viel mit Schamanismus beschäftigt und ja, Atemtherapie und Atemarbeit habe ich unter anderem auch bei Stanislav Grof gelernt oder Wim Hof war ich auch zum Trainings und so und habe da also auch da so ein Steckenpferd in dieser Richtung. Das ist ja auch sehr eng wiederum ja, mit dem Yoga verwandt, beziehungsweise muss man eigentlich sagen, kommt es auch von da ein Stück weit. Beziehungsweise sagten die Schamanen immer, dass die alten Yogis das von den Schamanen gelernt haben.
Ja, ja, meine Güte, das sind ja wirklich, wirklich sehr viele Zweige, die du da erfahren hast. Mir sind jetzt so hängen geblieben das Wort transpersonale Psychologie. Das ist ja ein Wort, das man jetzt nicht so häufig hört, was das genau ist. Und vielleicht würde mich auch interessieren, wie deine eigene Prozess, quasi der Selbsterfahrung, wie das dazu beigetragen hat, zu verstehen, was Menschen hilft tatsächlich. Wie hast du dich selbst darin erfahren? Was ist da, weil die ganzen Sachen, die du genannt hast, die Bereiche, die haben ja alle wahrscheinlich auch eine Schnittstelle. Aber fangen wir erstmal an mit, was verstehst du unter transpersonaler Psychologie und wie hat dein eigener Prozess geholfen zu verstehen, was die Menschen brauchen?
Ja, das sind ja schon zwei Fragen jetzt, ne? Also das eine ist, die transpersonale Psychologie ist halt, also der Begriff ist hier im deutschsprachigen Raum nicht so bekannt, muss man dazu sagen. Das Ganze gibt es aber schon seit 1958 roundabout. Damals hat Abraham Maslow, der Mitbegründer oder Hauptbegründer der humanistischen Psychologie, gemerkt, da fehlt noch was. So, das heißt, aus diesen ganzen humanistischen Verfahren, systemische Therapie, Gestalttherapie, klientenzentrierte Gesprächsführung nach Rogers, Moreno und alles Psychodrama, alles, was da so reingehört, der Hypnotherapie nachher auch ein Stück weit und so. Da hat er irgendwie gemerkt, okay, das gibt ja noch was anderes, ne, was irgendwie den Menschen ausmacht, und zwar die wichtigsten Erfahrungen, die ein Mensch macht. Das sind die, hat er eigentlich festgestellt in seinen ganzen Untersuchungen, das sind nämlich die kann man am wenigsten messen. So, ne? kann man am schlechtesten erfassen mit klassischem psychologischem Messwerkzeug.
Also so, ne? Auf einer unterbewussten Ebene meinst du quasi dann einfach.
Ja, gerade, es sind gerade so diese Transzendenzerfahrungen, die Menschen gemacht haben, die sie besonders berührt haben und die ihr Leben vielleicht auch radikal verändert haben. Und wo es dann einfach, einfach schwierig ist, das irgendwie quantitativ, qualitativ und so weiter zu erfassen. Und dann ist man also gerade dann so in den 50er Jahren immer mehr drauf gekommen, dass es ja auch da Übungswege schon gibt seit Jahrtausenden in der Menschheitsgeschichte, die genau diese Sachen versuchen auch zu provozieren oder zu evozieren. Und dass man ja eigentlich diese ganzen Sachen nicht ignorieren sollte und dass, wenn Menschen das schon seit grauer Vorzeit gemacht haben, dass das nicht rein nur, und wenn man das bis heute durchgezogen hat, dass das nicht nur rein um der Kunst willen getan wurde, sondern eben, dass es einen Sinn hat.
Ja, und was meinst du mit diesen Sachen, die gemacht wurden? Kannst du es noch spezifizieren, damit man sich darunter vorstellen kann?
Ja, die ganzen verschiedenen Traditionen, die es so gibt, da gibt es ja überall unterschiedlichste Sachen. Du findest ja jetzt nicht nur diese ganze Thematik von den Asanas und so weiter, das ist natürlich im Yoga extrem ausgeprägt, aber solche ähnlichen, also Sachen findet man zum Beispiel bei einem Schamanen in Mexiko oder so auch, die haben auch verschiedene Haltungen oder es gibt ja auch so Ideen von so, von den Germanen, so Runen, Qigong und solche Geschichten. Das ist natürlich jetzt nicht so valide, weil das nicht so richtig überliefert worden ist, aber solche Konzepte hat es wahrscheinlich in jeder Kultur in irgendeiner Form gegeben, wo man mit dem Körper gewisse rituelle Praktiken gemacht hat. Hat ja Felicitas Goodman viel zu geforscht zu den rituellen Körperhaltungen, in den Trancehaltungen bei den Schamanen und so weiter. Und das finden wir irgendwie in irgendeiner Form in jeder Kultur. Auch die rituellen Praktiken, die dann zum Beispiel mit Askese, mit Reizdeprivation oder dann eben Reizüberladung wiederum zu tun haben. Und da gibt es unterschiedlichste Wege, auch wieder in diese Richtung zu gehen. Und natürlich die ganzen Rituale, die man an bestimmten neuralgischen Punkten im Leben gemacht hat, die ja auch aus dem Bereich des Sakralen kommen. Das gehört alles so in diesen ganzen Bereich rein, weil ich sag mal, selbst wenn man im Leben erfolgreich ist und wenn man körperlich gesund ist und so weiter, so hat man doch die wesentlichen Fragen des Lebens noch nicht beantwortet. Das ist nämlich die nach Leben und Tod und warum bin ich eigentlich hier? Und dafür musste man eben eine andere Ebene einbauen. Das heißt, ich kann noch so selbstverwirklicht rumrennen. Das heißt noch lange nicht, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin mit einem höheren Sinn erfüllt. Maslow hat aber herausgefunden, dass Menschen, die sehr stark selbstverwirklicht leben, öfter diese Erfahrungen machen, dass da was Transzendentes reinbricht. Mhm. Und auf dieser Basis dann entstand also dann die Idee einer, man wollte das erst transhumanistische Psychologie nennen, die also die ganze humanistische Idee nochmal transzendiert. Mhm. Und Grof hat dann hinterher vorgeschlagen, ist transpersonal im Sinne von Persona. Persona, griechisch Maske, also was die Maske des Alltags-Ichs quasi transzendiert, ne, durchbringt. Also und da hat man eben seit dieser Zeit also ganz stark diese, diese Praktiken untersucht, also interkulturell untersucht, die eben halt für diese Dinge der Bewusstseinserweiterung und so weiter über das Alltags-Ich hinaus oder ja, die Alltagskonditionierung hinaus, die da eben dienlich sind. Ne? So, und oft dann geguckt, auch im Sinne von vergleichender Religionswissenschaften, aber eher praktisch dann geguckt, was gibt's denn da und was gibt's denn da und was machen die und aha, da gibt's so eine Deckungsgleichheit, okay, so, ne?
Ja, also transpersonal als eine Persona, eine Maske, hinter die man schaut, um quasi so ein bisschen zu gucken, warum wir da sind. Also was ist, bin ich außer dieser Maske als dieses Transpersonal, also habe ich das jetzt verstanden.
Ja, genau. Und, also wir haben ja alle eine Ich-Struktur, sage ich mal, die man natürlich ausbilden muss in dieser Gesellschaft. Und wenn die nicht sehr gut klarkommt, sage ich mal, zwischen diesen Trieben und den Über-Ich-Strukturen von oben, die wir verordnet haben, gesellschaftlich, kulturell, dann wird die halt neurotisch, ne? Bis zum Anschlag, hat Freud ja schon so ganz gut beschrieben. Und dann sind wir halt irgendwie gefangen in dieser Welt, fühlen uns irgendwie im Körper gefangen und so weiter. Und das kann auch ein Befreiungsweg sein, natürlich. So, und natürlich brauchen wir erstmal diese Ich-Struktur, um sie hinterher überwinden zu können. Das gibt auch sogenannten Prätrans-Irrtum bei Wilber, oder Campbell hat das mal auch beschrieben als der Mystiker schwimmt im gleichen Meer, in dem der Psychotiker ertrinkt. Ja,
so, und, schönes Bild, ja.
Ja, und wir brauchen also eine gesunde Ich-Struktur, um sie hinterher überwinden zu können. Und die klassische Psychotherapie beschäftigt sich vor allen Dingen damit, die Ich-Struktur wieder gesund zu machen. Oder oftmals vielleicht hat man in der die Humanisten haben ja die Verhaltenstherapie sehr kritisch damals gesehen, hat sich ja heute auch entwickelt. Aber der klassische Behaviorismus wurde früher immer als Fett- und Schmiere-Therapie bezeichnet, weil man gesagt hat, ja, da geht es eigentlich nur darum, dass derjenige wieder in die Gesellschaft wieder gangbar wird, damit er wieder Geld verdienen kann und als Rat im System funktioniert. Das hat man damals sehr kritisch gesehen. Die Humanisten haben dann ja eben Körper und Geist so zusammenbringen wollen. Und die transpersonale Schiene, die geht dann halt darüber nochmal ein Stück, also ein deutliches Stück, sehr radikal auch zum Teil, hinaus. So.
Ja, das ist interessant, so zwei Widersprüche. In der heutigen Psychologie eher diese Bewusstmachung des Ichs und in diesem schamanistischen Weg eher so dieses Auflösen von Ich. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Und das, da sind wir auch schon bei einem kleinen Problem. Viele Menschen, die, ich sag's mal, auf der, wir nennen das dann so diese horizontale Achse, das heißt diese weltliche Achse, auf der wir uns bewegen und unseren Job machen und 5 Pfund Mehl kaufen müssen und ich weiß nicht was. Auf der Ebene, wenn man da nicht klarkommt mit seiner Ich-Struktur, versuchen natürlich mittlerweile, also sehr viele Leute, weil das Angebot ist einfach so breit, sich auf dieser Achse der Vertikalen, das ist eben diese transpersonale Achse, sich dorthin zu verdünnisieren. Und viele machen da auch so einen Elfenbeinturm raus. Das wäre jetzt eigentlich die letzte Folie von der Präsentation, die ja, nachher noch kommt. Ja, aber macht nichts. Ja, und das ist also auch ein Irrweg. Ne? Es geht also immer darum, in klassischen geerdeten spirituellen Wegen diese Achsen zusammenzubringen. Und der Mystiker, der Schamane oder von mir aus auch der gute Yogi, der verweilt also da in der Mitte von dieser, von diesem Zentrum, ne? Also von diesen Achsen.
Ja.
Und verflüchtigt sich nicht auf die da nach oben oder nach unten irgendwo hin. Ne?
Es geht also am Ende wieder um eine Balance quasi, ne?
Ja, also, im Zen ist es das Gleichnis mit dem Marktplatz, wo der Zen-Meister am Schluss wieder auf dem, der Erleuchtete wieder auf dem Marktplatz der Allgemeinheit angekommen ist und von dort dann wieder quasi rückwirkt in die Welt, ne?
Schönes Bild, ja.
Ja. Ja, und das Zweite war jetzt ja die Erfahrung, was du gesagt hast, was mich da hingebracht hat. Ja, das ist ein bisschen schwer zu sagen. Manchmal habe ich den Eindruck, manche Menschen sind vielleicht von vornherein irgendwie dazu berufen, irgendwas zu machen auf dieser Schiene. Also bei mir war das relativ früh, dass ich auf den Kopf gefallen bin, sage ich immer. Ich hatte so eine Art Nahtoderfahrung in frühester Kindheit, weil ich in so ein Kellerloch gestürzt bin, eine Etage, wo keine Treppe war, noch nicht, weil es ein Rohbau war. Und danach war eigentlich nicht mehr so viel war viel anders und nicht mehr so viel, wie es war vorher, sag ich mal. Obwohl ich vorher auch schon schwierige Geburtserfahrungen hatte, da haben viele auch schon solche ähnlichen Erfahrungen gemacht, dann ohne es oft zu wissen. Und das weckt andere Fragen. Also wenn du dann noch verschiedene Krisen in der Familie miterlebst, wie Menschen früh sterben und so, und das war bei mir so damals in der Kindheit und Jugend, stand ich ständig auf dem Friedhof und habe dann da in das Loch geguckt und hatte selber diese Erfahrungen, die irgendwie nicht integriert waren und nicht verarbeitet waren und seitdem dann so eine unheimliche Hellfühligkeit für verschiedene Dinge und du kriegst das alles nicht, bist einfach nur mit den ganzen Informationen, mit allen Eindrücken völlig überfordert, dann machst du irgendwie zu und verkriechst dich nach innen und das hat auch eine Weile ganz gut funktioniert und irgendwann im Leben bin ich dann einfach damit konfrontiert worden, jetzt musst du damit mal irgendwie gucken und mich hat das dann quasi auf verschiedenste, ja zu verschiedensten Leuten gezogen, sage ich mal, die dann für mich eine Hilfe waren, diese Dinge, Phänomene zu verstehen, zu integrieren. Und das hat letztendlich mich auf diesen Weg geschubst, sage ich mal, in diese therapeutische Richtung zu gehen. So, also das Leben hat mich dorthin gezogen. Das ist ja im klassischen Schamanismus oft auch so, dass der Schamane wird zum Schamanen durch einen langen Initiationsprozess und durch eine schamanische Krankheit oder Krise. Und Bei mir war das auch so. Ich war eigentlich in meiner Jugend schon 15 Mal im Krankenhaus und war eigentlich immer nur krank, 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 krank.
Ach, okay.
Ja, und
Das
das
war deine
führt.
Initiation quasi.
Ja,
Immer sehr krank.
irgendwie habe ich manchmal im Nachgang so, ich will das nicht so mystifizieren, aber im Nachgang habe ich manchmal so das Gefühl, dass der Prozess war schon irgendwie ziemlich heavy. Also der Weg war schon, also wenn jemand auch weiß, was so körperliches Leiden auch so bedeuten kann und so, dann gehöre ich da, zähle ich mich da auf jeden Fall also auch dazu, ja. Da,
Ja.
eindeutig, also ja. Ohne
Okay.
da jetzt weiter ins Detail gehen zu wollen unbedingt.
Ja, das wäre natürlich spannend, aber du möchtest ja noch ganz spannend über das Thema Polyvagaltheorie
Ja.
und spirituelle Übepraxis berichten. Und ich finde das persönlich sehr spannend, was für spirituelle Übepraxis du da vorstellen möchtest, weil Spiritualität ist ja manchmal so was schwer Greifbares und welche ganz bodenfesten, handfesten Sachen man da machen kann, um in diese Spiritualität zu gehen. Und eben die Polyvagaltheorie, die ja so ein bisschen besagt, dass es. Dass wir eben einen Parasympathikus-Sympathikus haben und dass manche Sachen, die so anspringen, man gar nicht erklären kann, woher das kommt, dass es eben basiert auf Traumata. Und da möchtest du ja was zu sagen
Genau.
und hast auch eine Folie dazu vorbereitet. Da bin ich super gespannt. Magst du die vielleicht einmal teilen oder möchtest du noch
Ja.
was kurz erläutern?
Nee, gut, dann steigen wir da ein. Mein Impuls jetzt hier für den Kongress ist das Thema eben Trauma Vagus Embodiment. Und es geht ja um Yoga und eben halt um spirituelle Übungspraxis. Und als erstes möchte ich einmal sagen, weil viele Menschen denken immer, es gibt irgendwie eine Wundertechnik oder eine Wunderübung, die mal eben alles wegmacht oder heilt. Und das ist definitiv nicht so. Das sind immer Prozesse und Übungswege. Und Trauma wird vor allen Dingen über eine gute Beziehung und eine sichere Verbindung zu sich selbst und anderen, ja, in Anführungsstrichen geheilt. Das können eben andere Menschen sein oder auch andere Lebewesen oder für viele Menschen ist das auch die Umwelt oder die Natur. Und da gibt es in der Regel auch keinen, ich sag mal so, Quick Fix, ne? Also es gibt dann nicht in der Regel so die eine Sache, jetzt guckst du mal viermal auf den Finger und wird gewunken oder machst dreimal hier, den hier und so, dann ist alles gut. Das sind in der Regel Trugschlüsse. Und der Mensch ist keine Maschine. Das sind also, wo man irgendwie ein Zahnrad, was kaputt ist, rausnimmt und ein neues reinsetzt und alles läuft wieder wie vorher. Das wäre genau dieses Fett und Schmiere, diese Fett und Schmiere-Idee. Meine Idee und die von anderen Menschen ist eher die, dass der Mensch ein holistisches System ist und der entwickelt sich eher spiralförmig, labyrinthartig von der Struktur her auf verschiedenen Tiefenschichtebenen und man kommt mit der Zeit immer wieder auf andere Ebenen und denkt so, ah, die Kurve kennst du schon, aber es ist eine andere Ebene der Erkenntnis. Dr. Bessel van der Kolk, so einer der Experten in dem ganzen Gebiet, sagte, nach Jahren der Arbeit mit diesem Thema kommen wir immer mehr zu dem Schluss, dass wenn wir den Menschen in ihren unangemessenen animalischen Kampf-, Flucht- und Huschreflexen helfen wollen, wir mit ihren körperlichen Reaktionen arbeiten müssen. Der Körper benötigt die Unterstützung, welche ihm das Gefühl vermittelt, dass es vorbei ist. Das bezieht sich auch auf die Erkenntnis, dass gerade das emotionale Gehirn keine Zeit kennt und dass der Ratschlag, ach, das ist doch jetzt gar nicht, das ist doch schon so lange her, in der Regel nicht hilft, weil, wie gesagt, für diese Bereiche des emotionalen Gehirns sind diese Sachen ja nicht 15 Jahre her, sondern sie sind jetzt. Zu Trauma habe ich ein paar Folien noch kurz vorbereitet, so als Hintergrund. Ja, also es ist eine, wir können mal, sagen wir mal, von vier Säulen sprechen, ganz grob. Das heißt, wir haben ein emotionserzeugendes Ereignis, wir haben eine individuelle Bedeutsamkeit. Dazu gibt es dann eine neurobiochemische Landkarte und wir haben das Gefühl einer absoluten Unentrinnbarkeit. Und das hat natürlich alles verschiedene Subqualitäten nochmal, die da eine Rolle spielen, aber das gehört immer zusammen. Also man kann das nicht nur auf, zum Beispiel auf die neurobiochemische Landkarte reduzieren. So, und das wirkt also miteinander, verbindet sich miteinander. Das heißt also, da laufen ganz unbewusst, archaisch, autonom, instinkthaft im Organismus gewisse Prozesse ab. Ja, die kommen dann zum Teil auch von unten nach oben hoch, könnte man sagen. Das heißt im Fachjargon Bottom-up-Prozess im Gegensatz zum Top-down-Prozess. Also das kommt also vom Körper, ne? Und da spielt zum Beispiel der Vagusnerv dann auch eine ganz große Rolle. Das hat man also lange ja gar nicht beachtet, dass dort ja 80% der Nervenfasern afferent sind. Das heißt, sie sind aufsteigend und 20 sind efferent, also absteigend. Das heißt, die ganzen Organe, die inneren Organe, die mit dem Vagus verknüpft sind, informieren quasi das Gehirn. Ne? Und 80% der Informationen kommen von den Organen hoch und 20 gehen dann runter. Das heißt also, wir müssen zwangsläufig auch mit dem arbeiten, was hier im Körper los ist. Wenn wir nur hier versuchen, das überreden, und da gibt es ja auch diese Kongresse, reden alleine reicht nicht und so, dann hat man diesbezüglich bei diesem ganzen Themengebiet, sage ich mal, sehr schlechte Karten. Und die ganze Psychologie heutzutage ist ja nicht die ganze, aber ein Großteil ist immer noch sehr stark rein auf dieses Verbal, auf diesen verbalen Austausch ausgerichtet, ja. Mhm. Ja, was ist ein Trauma eigentlich? Ja, da gibt es ja verschiedenste Definitionen. Man könnte grob unterscheiden zwischen, sage ich mal, zwei grobe Kategorien. Das einmal sind die Schocktraumata, die mit einem klaren Ereignis zusammenhängen. Stichwort Unfall, Überfall, Naturkatastrophen, solche Sachen. Das verstehen auch die meisten Leute darunter. Es ist aber so, dass es auch noch eine andere Kategorie gibt, die gehört eben diesem Bereich der Entwicklungstraumata oder der Bindungstraumata, wovon wahrscheinlich alle irgendwas haben, wahrscheinlich vom Schock auch. Und es gibt eben die komplex traumatisierten Leute, die dann eben auch beides haben, ganz stark. Und ja, diese beiden Kategorien, die spielen sich dann etwas anders auch nochmal aus. Wir können sagen auch, dass wir diese ganze Thematik auch nochmal in dieser transgenerativen Thematik oder der kollektiven Dynamik uns anschauen könnten. Das habe ich hier mal so aufgeschrieben, was damit gemeint sein könnte. Das heißt, dass wir also gewisse Themen sowohl im Individuellen erleben, als auch im Kollektiv, in der Kultur. Und dass das eine das andere dann auch triggern kann und bedingen kann. Das erleben wir ja gerade sehr, sehr stark aktuell. Ich meine, alleine hatten wir gerade einen Schultraumakongress, habe ich das auch gesagt, ne? Kindersuizide und Jugendlichensuizide sind 400% hoch. Das ist auch bei bestimmten Zwangserkrankungen und so weiter der Fall. Das ist alles im Rahmen dieser, ich sage es jetzt mal, Lockdown-Maßnahmen, ne? nicht Pandemie, sondern Lockdown-Maßnahmen. Da ist das quasi entstanden. Und das war auch vorhersehbar für jemanden, der da vom Fach ist, der sich ein bisschen auskennt, war das eigentlich völlig klar. Ich verstehe bis jetzt nicht so richtig, wieso da jetzt erst die Leute drauf kommen, nachdem es passiert ist. Ich habe das ja von Anfang an gesagt, dass diese Sachen so kommen werden. Da haben mich noch viele als Schwurbler bezeichnet und dies und jenes. Und woher willst du das wissen, dass das so kommt und dass da die Suizidquote ansteigen wird? Das war ja offenkundig, ist ja ganz logisch. Du musst ja nur eins und eins zusammenrechnen. Und das ist natürlich auch so, dass massiv natürlich durch solche kollektiven Dynamiken im Außen, die dann dort auch sehr viel Angst und so weiter im Spiel haben, dass das auf das Individuelle zurückwirkt und dann bei den Leuten die ganzen Sachen hochholen, die in der individuellen Psyche quasi vergraben sind, versteckt sind im Hintergrund. Das ist natürlich jetzt auch eine Chance. Aber das nur auf die Chance zu reduzieren, wie das in den spirituellen, esoterischen Bereichen gerne gemacht wird, das ist zynisch. Das muss man einfach so sagen. Ja, weil jetzt jemand seinen Job verloren hat, weil er nicht mehr arbeiten gehen darf und unter der Brücke sitzt, zu sagen, hey, das ist die größte Wachstumschance seines Lebens, ist einfach zynisch. Das kann man so nicht machen. Ja, ja, und was sind die Folgen davon? Also das ist mal so eine Aufstellung hier, was so Folgen sein können, unter anderem vom Centers for Disease Control and Prevention. Wurde das also deutlich so dargestellt, dass es letztendlich zu entsprechenden Erkrankungen führen kann und zu vorzeitigem Tod statistisch auch führt. Wenn man jetzt auch mal an die aktuelle Situation denkt, es geht ja rein nur um Gesundheit. Parallel gab es ja diese Paper, dass es darum ging, möglichst viel Angst zu erzeugen in der Bevölkerung. Das wurde ja damals veröffentlicht auch so von einem Whistleblower. Also Angst und so weiter, das sind also alles natürlich entsprechende Trigger auch für traumatischen Stress. So, und das hängt mit dieser ganzen Aktivierung dann des sympathikotonen Nervensystems zusammen. Und der Neurozeption von Gefahr, da komme ich in der nächsten Folie auch drauf. Und dann hast du Menschen, die sich sehr schnell eben überwältigt fühlen und die dann in diese Shutdown-Prozesse reingehen und ja, dann einfach mit diesen ganzen Sachen, die hier so beschrieben sind, dann zu tun haben mit Schlafstörungen, mit Distanziertheit, Gedächtnisverlust, Albträumen, Flashbacks. Und wenn sich das natürlich eben, oder wie ich gerade schon sagte, Dissoziationsphänomene und so weiter, wenn sich das also dann über einen gewissen Zeitraum verdichtet und dann immer wieder so Tag ein, Tag aus so läuft, dann hast du eben mit der Zeit dann auch diese Aussetzer, hätte ich beinahe gesagt, wo es dann das in das Persönliche auch reingeht und diese Sachen dann irgendwann auch anfangen, massiv eine Rolle zu spielen. Vor allen Dingen, wenn man das Gefühl hat, man kommt nicht weg. Das sind ja diese Studien von Seligman gewesen zur erlernten Hilflosigkeit mit den Hunden, die dann die Elektroschocks gekriegt haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Mauer oder der Box. Und die gingen halt in diesen starre Zustand rein. Und genau das erleben wir auch aktuell. Und das ist auch der Grund, warum in dieser zweiten Lockdown-Phase die Kindersuizide so hochgegangen sind. Weil in der ersten Phase man noch das Gefühl hatte, man kann noch was machen und das bringt noch was. Und im zweiten war dann einfach schon die volle Resignation da. Ja.
Wow.
Gut, also die Neurozeption von Gefahr spielt dabei eine ganz wichtige Rolle. Das heißt also, unser Organismus scannt die ganze Zeit quasi die Umgebung und schaut unbewusst quasi danach, ob es irgendwo eine Gefahr gibt. Und das hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen, mit unserem eigenen Temperament, mit der Geschichte von Bindung, kann auch mit den Genen zu tun haben, Stichwort auch Epigenetik natürlich. Dann der die gegenwärtige Aktivierung im Moment, das heißt, wenn ich sowieso gerade hochaktiviert bin und schon Stress habe und mein Nervensystem schon an der Kante ist, dann nehme ich Dinge schneller bedrohlich als bedrohlich wahr. Es kennt ja jeder, dass er dann schneller hoch auf 180 ist, ne, als wenn er in seiner Mitte ruht. Dann natürlich der körperliche aktuelle Zustand, das heißt, wenn man sowieso gerade schon angeschlagen ist, krank ist und so weiter, dann fühlt man sich möglicherweise auch schneller angegriffen, was ja auch Sinn macht. Ne? Also wenn ich sowieso gefährdet bin gerade, dann muss ich doppelt auf mich aufpassen. Ne?
Ja.
Und das geht auch auf die Psyche und hat auch was mit spirituellen Phänomenen möglicherweise zu tun. Also wenn Menschen jetzt gerade ewig lange meditiert haben und so weiter, jeder kennt das, der mal länger einen Retreat gemacht hat, so ein Schweigeretreat, so mal irgendwie 2 Wochen irgendwie. Und dann kommt die Roskur, Frankfurt Flughafen oder sowas. Steigst du da aus und bist aus dem Aschram gerade zurück und bumm, kommst dann da jetzt in diesen Irrsinn rein und hast wirklich das Gefühl, alle sind verrückt. Ne? So. Ja. Genau. Ja.
Ja.
Genau, und dann ist das möglicherweise verstärkt, ne? Dass man Gefahr wahrnimmt. Ja. Genau, und da haben wir dann eben also auch eine gewisse somatische Schutzfunktion, das heißt, der vom Körper kommend. Und der Körper fängt also ganz schnell auch schon an, bevor das Bewusstsein das überhaupt irgendwie mitkriegt, bestimmte Sachen abzufahren, die dann auch dem Schutz dienen. Stichwort Neurologie, also das werden bestimmte Gehirnprozesse angestoßen oder in der Biologie werden bestimmte Sachen ausgeschüttet, wie Adrenalin, Opioide, Cortisol und so weiter. Oder eben in der Anatomie. Das haben auch viele Menschen Tag ein, Tag aus, ja, dass sie irre verspannt sind irgendwo und immer die Muskulatur voll auf Tension haben, ja, oder eben psychisch oder psychologisch, wie dann eben bestimmte Dinge verarbeitet werden. Reich hat das ja auch schon rausgefunden, damals 1942 hat er das publiziert über die Kontraktion. Ja, da hat er diese Einzeller entsprechend belästigt, hätte ich beinahe gesagt, und bedroht mit gewissen medizinischen Gegenständen und so weiter und hat dann festgestellt, ach guck an, die erstarren dann relativ fix. So, ne? Und das heißt also, diese Erkenntnis, die er eigentlich damals hatte, ja, das war eigentlich schon so ein Vorläufer zu dem, was hinterher andere Leute dann halt auch herausgearbeitet haben. Ja. Genau. Also Reich sprach ja dann vom Körperpanzer. Das ist also äquivalent zum Charakterpanzer auf der psychischen Ebene, eben der Körperpanzer, der eben stark dann diese ganze auf der körperlichen Ebene diese ganzen, ich sag's mal, gehaltenen, unverarbeiteten Themen quasi auf eine blockierende Weise im Körper abspeichert und das zu chronischen Kontraktionen führt, die sich dann eben auch auf den Ausdruck von Emotionen oder von Sexualität eben ausdrücken. Könnte man es auch sagen, Stichwort Lebensenergie in dem Zusammenhang natürlich. So hat er das auch ja, sehr stark auch darauf bezogen, wenn er von seiner Orgasmusformel sprach und so, ging es auch immer um diese Lebensenergie, den vollen Ausdruck der Lebensenergie. Mhm. Er nannte das hinterher ja Orgon und das war dann so diese Grundenergie des Lebens. Und diese körperliche Panzerung, die schneidet eben vom, ja, von echten Gefühlen ab, von der Erfahrung, der authentischen Erfahrung mit sich selbst und anderen. Und er fand eben auch heraus, dass es eben auch wirklich zu einer Störung kommt im bioelektrischen Energiehaushalt durch seelische Konflikte, was auch, finde ich, sehr nah an dem ist, was wir zum Beispiel in der asiatischen Kultur finden, in der TCM, aber auch im Ayurveda-Yoga, die ganzen Lehren, die es dort gibt, da gehe ich nachher nochmal in der übernächsten Folie drauf ein, dass dort eben halt ja einfach gewisse Parallelen auch sind zu seiner Erkenntnis.
Ja, man quasi dieser Körperpanzer, der, kann man das so sagen, dass man quasi durch traumatische Erfahrungen oder Stress immer mehr zu so einem Körperpanzer kommt, so wie du es erzählt hast mit den Einzellern, die, wenn Stress ist, einfach sich zusammenziehen und dann vielleicht auch nicht mehr loslassen, dass sich das einfach mit der Zeit aufbaut. Kann man das so sagen?
Kann man so sagen, ja. Mhm. Ja. Das sind bei manchen Leuten, das kommt jetzt wieder drauf an, ne? Also bei manchen Leuten sind das über Jahre und Jahrzehnte immer wieder so Mikroeinschläge oder 2, 3 so mittelmäßige, 4, 5, keine Ahnung. Und bei anderen ist das vielleicht wumm ein tiefer Einschlag gewesen oder von mir aus auch 2, 3, die dann quasi dazu geführt haben, dass diese massive Kontraktion dort stattfindet. Aber es müssen nicht immer unbedingt die ganz dicken Dinger sein, die da jetzt eine Rolle spielen. Achso, das wollte ich von hinten auch sagen. Peter Levine hat das ja, das Wort Trauma ja auch anders definiert. Der hat das also gesagt, Trauma ist per se alles, was letztendlich zu einer massiven Überforderung und Überwältigung führt, in Abwesenheit eines wohlwollenden anderen. Hm. Ja, das heißt also, dass kein anderes Nervensystem gerade in der Nähe ist, an dem wir uns quasi orientieren können und koregulieren können. Und wir selber sind alleine überfordert, überwältigt mit einer gewissen Erfahrung X.
Die Abwesenheit des verstehenden anderen ist quasi wichtig dafür. Das ist
ein entscheidender Faktor dabei.
Entscheidend, ja. Interessant.
Weil wir halt soziale Wesen sind, ne? Rudeltiere, ne? Säugetiere mit etwas mehr Hirn, so sag ich immer. Und ja, das spielt dabei auch eine wichtige Rolle. Ja,
ja, interessant.
Ja, genau. Also hier nochmal ein paar Symptome, die da auf der körperlichen Ebene eine Rolle spielen können, also ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder was sich so zeigen kann. Ja, zum Beispiel, dass der Körper erstmal generell nicht als sicheres Zuhause wahrgenommen wird. Das ist ja oft auch bei vielen Kopfmenschen so, dass sie zu ihrem Körper keinen Zugang haben wollen, auch vielleicht, ne, können und wollen. Das hat auch oftmals Gründe. Damit hängt zusammen, dass die Wahrnehmung, die Innenwahrnehmung, die Selbstwahrnehmung oder wir sagen Introzeption, dass die gering ist auch. Hm. Wenn man jetzt zu jemandem sagt, lenk mal die Aufmerksamkeit in deine Leber, dann sagen die, hä, was ist das? Oder wo ist die? So, ne? Zum Beispiel. Ne? Oder nur den Bauch schon, reicht schon. Ne? Da ist schon Schicht im Schacht.
Hm, ja.
So, und dann gibt es eben so diese so klassische Indikatoren, wie zum Beispiel, dass die Atmung sehr abgeklemmt ist oder eben sehr starke Verspannungen da sind oder Bänder und Sehnenverkürzungen, habe ich lange auch irgendwie mich gefragt, wo das denn herkommt und bis ich irgendwann verstanden habe, dass das damit was zu tun hat. Mhm. Obwohl ich viele Jahre zum Beispiel Kampfsport gemacht habe oder so und immer mit viel Dehnübungen gemacht habe und so, habe ich trotzdem immer Probleme mit gehabt. Und ja, das hängt also mit der Verkürzung auch des Psoas zusammen. Das ist ja unser Fluchtmuskel, könnte man sagen, ja. Und da ist also quasi, ja, da ist einfach die Kontraktion sehr stark, weil wir dann diese Kugelgestalt annehmen, wenn der Psoas verkürzt, bei Stress, Schock und Trauma. Und das kann also auch damit zusammenhängen zum Beispiel.
Mhm.
Oder das Nervensystem ist einfach ständig in der Über- oder Unteraktivierung, was hinterher auch chronische Entzündungsprozesse bis hin zu Autoimmunerkrankungen zur Folge haben kann oder Fibromyalgie und solche Dinge. Ne?
Mhm.
Ja. Gut. Ja, im Indischen haben wir eben diesen Prana-Begriff auch nochmal dazu, was ich gerade schon sagte, aus Bereich eben ein Stück weit äquivalent mit Orgon. Ja, ich will es nicht unbedingt gleichsetzen, aber man könnte es so, ne? Plakativ. Mhm. Oder mit Qi kann man auch möglicherweise das irgendwie in Verbindung bringen. Jetzt muss ich hier mal eben kurz was zumachen. So, genau, also enge, ne, also im menschlichen Organismus besteht eine enge Beziehung zwischen eben der Kognition, der Emotion und der Physis. Das ist ja ganz klar. Und wir haben eben einen direkten Zusammenhang zwischen physischen und psychischen Veränderungen und auch der Atemmodifikation. Das ist ja auch genau das, was im Yoga sehr viel praktiziert wird. Und diese emotionalen Zustände können wir eben sowohl physiologisch am Muskeltonus nachweisen, als auch eben in den Atemmustern. Wie gesagt, hatte ich gerade schon gesagt, Angst ist dann eben sehr abgeflacht und oft auch sehr schnell die Atmung. Und Leute, die sich erschrecken, die halten auch schnell, oftmals die Luft an. Und das sieht man auch bei diesen Gaffern zum Beispiel, ne, wenn die dann da an der Autobahn stehen, ne, das ist häufig auch einfach so ein Orientieren und gucken, ob da, also es ist gar nicht so im Sinne oft so eine Gaffer-Sache, sondern ganz unbewusst wollen wir uns immer orientieren, wenn irgendwo Gefahr ist, ist die Gefahr auch für mich da.
Mm, ja, interessanter Einwand, ja, das ist gut.
Ja, genau. So.
Und du hattest gerade gesagt, dass es Körper und Physis, Psyche und Physis sehr eng zusammenhängen. Und das war jetzt in den letzten Jahren natürlich, das ist immer mehr im Kommen. Würdest du das auch so sehen? Weil ich hatte das Gefühl, dass in den letzten Jahrzehnten eher alles über die Psyche geforscht wurde, aber der Körper nicht mit einbezogen wurde. Genau. Und jetzt geht es immer mehr in Richtung Gestalt, habe ich das Gefühl. Gestalttherapie, Bewegungstherapie und so weiter.
Ja. Genau, die Gestalttherapie ist ja, ich bin ja auch Gestalttherapeut und Gestalttherapie ist eben halt ein therapeutischer Ansatz, der darauf abzielt, auch Körper und Geist als Einheit zu verstehen und das zusammenzubringen.
Mhm.
Das ist eigentlich der, und die ganzen Prinzipien der Achtsamkeit und so weiter, vieles, was heute in der Achtsamkeitstherapie alles gemacht wird oder in der Körpertherapie heute auch, das ist eigentlich alles Gestalttherapie.
Mhm.
Das wird eigentlich dort schon seit 70 Jahren so gemacht. Aber die Gestalttherapie ist nicht mehr so en vogue, von daher kennen das nicht mehr so viele. Und viele denken dann, das hat was mit Malen zu tun, aber ja, so
ja.
Halt. Mhm. Genau. Ja, also dann, wenn man jetzt mal auf diese Perspektive der Chakren geht, da gibt es dann eben auch verschiedene Möglichkeiten, wie sich Dinge dort zeigen können. Das ist jetzt auch wiederum kein Anspruch auf Vollständigkeit. Eine Lösung kann dort auf verschiedenen Wegen auch erreicht werden. Für mich ist das immer wieder der Atem und die Reaktivierung des Atemflusses, wo dann eben diese Bereiche auch in diese Bereiche gezielt geatmet wird und dort dann eben dann gearbeitet werden kann. Man kann mit Frequenzen was machen, also gibt es verschiedene Ansätze mit Frequenztherapiegeräten und so weiter. Das ist jetzt mal so eine symbolische, ich sag's mal, Deutung, ne, wo wir also möglicherweise auch ansetzen können, thematisch, ja, und die da vielleicht eine Rolle spielen bei den jeweiligen Chakra-Ebenen. Ja.
Und wie kann man das jetzt auch im Yoga einbauen? Also das ist jetzt die Theorie. Gibt es da speziell im Yoga Übungen? Würdest du sagen, dass im Yoga bewusst mit Chakren gearbeitet werden kann auch?
Ja, wird ja, ne?
Genau, gibt es spezielle, oder hast du vielleicht auch bei den spirituellen Übungen, die du nachher machen willst, gehst du da noch drauf ein, weil es sehr, sehr spannend ist, dass du wirklich an deine verschiedenen Energiepunkte rangehen kannst und da einfach genau gezielt mit dem Werkzeug da arbeiten kannst.
Ja, ich habe jetzt hier keine pauschale Übungsanleitung drin, sondern ich versuche so ein bisschen die Metaebene mit dem Konzept der Polyvagaltheorie einfach,
Okay.
Einfach darzustellen, den Hintergrund letztendlich dabei.
Ne? Das ist ja auch sehr wichtig, um das zu begreifen, ne? Was da überhaupt passiert. Ja.
Genau. So, und das, eine große Erkenntnis war eben dann für mich diese Entdeckung der polyvagalen Theorie, die der Professor Stephen Porges aufgestellt hat, schon 1994. Das ist aber erst wesentlich später dann in den Bereich der Therapie eingedrungen, vor allen Dingen auch über Peter Levine. Im Somatic Experiencing ist das aufgegriffen worden und für die ganzen Traumatherapeuten war das natürlich ein absoluter Glücksgriff, weil die gesagt haben, ja, endlich kann man das mal vernünftig erklären, was da eigentlich passiert. Weil vorher war das immer irgendwie so ein bisschen nebulös. Du hattest das am Anfang auch gesagt, Sympathikus und Parasympathikus. Das stimmt eigentlich nicht, weil das ist ja genau die Erweiterung, die da jetzt passiert ist, weil das war die alte Definition vom autonomen Nervensystem, Sympathikus, Parasympathikus. Und Porges hat dann eben gesagt, ja, oder entdeckt, ja, oder die These aufgestellt, dass der Vagus eben, der parasympathische, der wichtigste Zweig des parasympathischen Nervensystems eben aus Zweien besteht. Und wir sowohl den evolutionsmäßig ältesten Teil des autonomen Nervensystems dem zuordnen können, als auch den jüngsten Teil. Und dazwischen liegt eben das sympathische Nervensystem. Und dieses Trilemma, hätte ich jetzt beinahe gesagt, ja, erklärt aber auch ganz viel von dem, was wir eigentlich bei diesen ganzen Phänomenen dann erleben. Weil oftmals ist es ja so, dass ist auch heute noch oft so, dass in irgendwelchen von irgendwelchen Coaches und Mentaltrainer und so, dann wird das irgendwie immer so hingestellt, dass Sympathikus ist schlecht und Parasympathikus ist gut. Weil wenn du Stress hast, bist du im Sympathikus, du hast so viel Stress, deswegen musst du im Parasympathikus. Ne? Mhm. So, und ganz oft ist es aber eben so, dass Menschen, die jetzt gerade mit überwältigenden Erfahrungen zu tun haben, wenn die dann versuchen, in den Parasympathikus zu kommen, dann kriegen die erst richtig Stress. Und
zum Beispiel durch Meditation oder was?
Genau, zum Beispiel durch Meditation oder irgendwelche Achtsamkeitsübungen oder spür mal in deinen Körper rein. Und bei jemandem, der das noch nie gemacht hat oder beziehungsweise möglicherweise dann noch viele Leichen im Keller liegen, ist das alleine nur die Aufforderung, schon in den Körper hineinzuspüren, kann schon überwältigend sein.
Das ist quasi kann man da wirklich von einer Retraumatisierung sprechen, weil man eigentlich in den Kampfmodus kommen sollte, um körperlich zu verstehen, es ist vorbei, aber man macht genau das Gegenteil, also ja.
Ja, man muss nicht unbedingt in den Kampfmodus kommen, es geht erstmal darum, überhaupt mit sich selbst dann in dem Moment in Kontakt zu kommen, in Sicherheit. Und die Leute kommen dann in den Kampfmodus und fühlen dann aber sich da auch nicht in der Lage, irgendwie was zu lösen und gehen dann direkt in den Kollaps rein. Und dann sitzen sie auch wieder im Parasympathikus.
Also es geht darum, einfach in den Kontakt mit sich selber zu kommen.
Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Klar. Weil das eben diese drei Stufen, das läuft alles sehr, sehr schnell ab, auch sehr automatisiert. Und manchmal reicht zum Beispiel schon, dass ein Therapeut, eine Therapeutin, die eine Übung anleitet, mich anlächelt und es nett mit mir meint. Mhm. Und das löst bei manchen Menschen, die dann also zum Beispiel Entwicklungs-Bindungstrauma haben, eine Welle von Scham aus. Und deswegen können die dann auch nicht in die Augen schauen. Und Scham korreliert auch wieder mit Überwältigung, Vermeidung, Lebensgefahr und Erstarrung. So, und das verstehen manche Therapeuten auch nicht, weil sie dann immer wieder auf der Ebene versuchen, wieso, ich bin doch so nett und so hilfsbereit und ich will doch nur helfen. Und dann löst das eigentlich, die Scham wird immer größer und immer größer. Und wenn man das selber als Therapeut nicht auf der Pfanne hat und nicht versteht, oder als Coach oder was auch immer, oder auch Pädagogen, egal, also jeder eigentlich, der mit Menschen zu tun hat, für den ist es eigentlich wichtig, dann verstärkt man die Dynamik, die da abläuft. Ja? So, genau, also ich versuche es nochmal andersrum zu erklären jetzt vielleicht. Wir haben also eben drei hierarchische Reaktionsmöglichkeiten in unserem autonomen Nervensystem. Oder man könnte auch sagen, drei Entwicklungsstufen, drei evolutionäre Subsysteme oder drei Säugetierzustände. Die Reptilien haben nämlich die drei nicht, die haben nur zwei.
Ah, und welche kommt bei uns dazu?
Der neueste, das ist oben der 1. Ah. Reptilien fressen, wenn es drauf ankommt, auch ihren Nachwuchs, wenn sie Hunger haben. Ja? Da gibt's, deswegen rennen die teilweise, wenn die geschlüpft sind, von Mama weg. Mhm. Ja, weil die das instinktiv wissen. Ne, wenn Mama jetzt blöderweise gerade Hunger hat, ach, da schnapp und dann war es das.
Ja? Ja, okay. Das ist bei uns quasi neu. Ja, das unterscheidet uns dann quasi vor den Säugetieren. Hm.
Nee, von den Reptilien.
Von den Wirbeltieren.
Ja, genau. So, das heißt also, dieser Dreier, das ist so das Älteste, was wir auch bei den Einzellern da gesehen haben. Das ist also bei Lebensgefahr quasi erstarren. Wir dissoziieren dann auch und sind in der tonischen Immobilität oder fühlen uns völlig überwältigt oder wir sind eher so passiv am Vermeiden, ja. Das ist also, ich habe heute noch wieder irgendwie in einem Post gesehen, dass viele Hochsensible eigentlich Kontakt vermeiden und am liebsten nur mit sich alleine sein wollen würden. Ich habe mal die These ausgestellt, dass bei vielen Hochsensiblen, also weil jeder, der Trauma hat, ist eigentlich auch hochsensibel, zumindest in bestimmten Punkten. Und ich glaube, viele Hochsensible, also zumindest die ich hier hatten häufig auch dann eben diese Erfahrung gemacht in der frühen Kindheit und in ihrer biografischen Thematik mit ihren Eltern und so weiter, dass da häufig auch die Hochsensibilität, die da beschrieben wird, häufig auch auf sowas zurückzuführen ist. Mhm. Immer, ne? Also nicht per se, aber manchmal wird das auch verwechselt, will ich damit nur sagen.
Ja, ja.
Genau, und dann haben wir eben halt diesen ganzen Kampf-Flucht-Bereich der Mobilisierung. Das brauchen wir eigentlich immer, diesen Sympathikoton-Bereich für eine Aktivierung oder für eine aktive Vermeidung, Verweigerung auch, aktive Verweigerung in dem Fall. Ne? Natürlich auch Aggression oder gerade bei Social Media, wenn du da Leute siehst, mittlerweile Kommunikation dort, findet häufig auf dem Level der Beleidigung statt, ne, in den sozialen Netzen. Ne. Das ist alles in diesem sympathikotonen, aggressiven Modus. Ne. Und das ist eben halt dieses 400 Millionen Jahre alte System, was da quasi stattfindet. Mhm. Und beim Krokodil ist das auch so, das hat halt diese zwei Funktionen. Ne. Entweder schnappt es um sich oder es geht dann halt im Winter in den Freeze und liegt da halt auch für ein Jahr, hätte ich beinahe gesagt, für ein halbes Jahr im Eis und stört sich nicht dran. Ne?
Ja, ja, ja.
So, und dann die Säugetiere haben dann eben diese Entwicklung oben drauf gesetzt. Die haben halt eben dieses Bindungssystem aufgebaut, wo wir miteinander interagieren können, im Rudel miteinander kommunizieren können. Die haben dann auch Intonationen und Signale entwickelt, die Reptilien nicht verstehen können oder nicht hören können. Das heißt, sie kommunizieren auf Frequenzen, die für diese Reptilien nicht zu hören waren. Das war ein Überlebensvorteil auch. Und eben miteinander interaktiv, interagierend, sich gegenseitig unterstützend. Ja, wenn du also Rudel von Säugetieren trennst voneinander und die hungern lässt und die hinterher ihnen die Möglichkeit einräumst, entweder Futter oder Reunion wieder mit den anderen. Ja, das Erste, was die machen, ist, die stürzen zu den anderen.
Wow.
Ja, und dann rennen sie zum Fressen.
Wow, das ist ganz schön sozial.
Ja, genau. Und das ist bei uns auch so. Ne? Wir spüren instinktiv, also als Kinder schon, wenn wir ganz klein sind, spüren wir instinktiv, wir sind unabdingbar auf die Zuwendung, auf die Liebe, auf die Anerkennung der Erwachsenen, sind wir unabdingbar darauf angewiesen. Und die könnten uns auch töten, in Anführungsstrichen, wenn sie uns ignorieren. Da gibt es ja auch diese Babyversuche von Kaiser Friedrich und so weiter. Und von der Professor Rass gibt es ja auch viele Untersuchungen zum Thema Kita, weil da ja auch die Kinder ein Stück weit, je nach Setting und Schlüssel, aber oft sind die Kinder eben, ich sag mal, viel zu überladen mit Informationen. Die wichtigste Bezugsperson ist weg. Die arbeitet jetzt, damit jemand anders auf die eigenen Kinder aufpassen kann und empfindet das als totalen Fortschritt. Und dann findet eben auch massiv Trauma statt. Man hat da also auch Gehirnscans und so weiter gemacht bei Kindern, die unter 3 abgegeben wurden. Ne? Und da hat man festgestellt, die haben ähnliche Gehirnstrukturen wie Drogenabhängige oder wie Topmanager, die einen Burnout haben. Ne?
Oh.
Ja, und oder wie die Kinder, die in Rumänien früher in den verwaisten Heimen gefunden wurden. Die Gehirnscans waren dann auch ähnlich. Ne?
Wahnsinn.
Ja, ja. Und das ist also, das ist dieser Einserbereich, ne, der ist total entscheidend und der muss sich auch erstmal ein Stück weit entwickeln und myelinisieren, der Vagus. Genau, und Wir brauchen also diese Sicherheit, diese Bindung, um überhaupt im Hier und Jetzt sein zu können. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für diese ganze spirituelle Praxis. Das heißt, wenn ich ständig in einem Alarmmodus bin, während ich meditieren will oder getriggert werde, weil ich jetzt eine Körperübung machen soll und aber mit meinem Körper gar nicht zu Hause bin, ja, dann bin ich eher im Sympathikus oder nachher im Shutdown. Also ich habe jahrelang selber im Shutdown rumgesessen in Meditationsretreats und habe mich immer gefragt, was mache ich da eigentlich? Bis ich das irgendwann mal kapiert habe, was da läuft. Ne? Also das war...
Was lief da?
Ja, Shutdown. Ja,
ne? Also abdissoziiert, nicht.
Ja, natürlich, genau. Ne? Und dann bist du irgendwie so wie abgeschnitten vom Körper und von dir selbst und dann irgendwann haut einer die Zimbeln zusammen und dann, ah ja, jetzt muss ich wieder hier im Kreis laufen.
Oh Mann.
Ja, so und bei diesen Retreats zum Beispiel ist das auch so, ne? Da wird ja dann meistens bei Vipassana und Zen und Kontemplation und so, da wird ja dann verordnet, dass keiner keinen anguckt und man sich nicht begegnet und jeder setzt so eine Maske auf, keine Mimik, ne? Und das alleine ist für jemanden, der Trauma hat, schon ein Riesentrigger, dass er von den anderen kein Mimik-Feedback bekommt. Dadurch wird ja dieses Einser-Ding komplett außen vor gelassen. Ne? Und dann beginnt nämlich die ganze Projektion mit 2 und 3. Und dann ist das aber in diesen Settings in der Regel nicht vorgesehen, von kleinen Gesprächen, vielleicht mal zwischendurch im Dokusan oder sonst wo mal abgesehen. Aber eigentlich ist das nicht jetzt in so einem Setting da vorgesehen, das aufzuarbeiten.
Ja, Wahnsinn.
Und
ja.
Je östlicher jemand ausgerichtet ist als Lehrer, desto weniger hat er ein Verständnis dafür.
Wie erklärst du dir das? Warum ist das so?
Ja, weil das in Asien eine ganz andere Kultur, ein ganz anderer Kulturkreis ist und bei denen die Chakra, die machen einfach, ne? Das, ich sag mal, das sind die Zen-Mönche, die dann in den Bomber gestiegen sind mit Sprit für eine Richtung nur, ja, im Zweiten Weltkrieg und so, ne? Das, ja, also da ist einfach, auch guck dir Japan an, was da, wie die Kultur ist einfach auch, ne? Da ist auch eine ganz andere Art von, ich sag's mal, auch von Gehorsam und auf eine gewisse Weise auch Abspaltung in der Kultur auch. Ne?
Ah,
und die sind auch oftmals wesentlich robuster und vielleicht auch, könnte man auch sagen, teilweise auch härter mit sich selbst. Ja. So,
ja.
Und oftmals haben die gar kein Verständnis. Deswegen waren in den 70er Jahren die Psychotherapeuten in Kalifornien voll mit Zen, mit spirituellen Lehrern, Gurus und Zen-Meistern aus Indien und Asien, weil die nicht verstanden haben, warum ihre Sachen nicht funktionieren mit den Leuten in Kalifornien, ne? Oder anders funktionieren, als sie das gewohnt sind, nämlich oftmals nach hinten losgehen, ne? Ja, und das hat sich ja mittlerweile schon ein Stück weit verwestlicht, auch vieles, ne? Aber das einfach nur nochmal, das sind so die neueren Erkenntnisse jetzt auch aus diesem ganzen Bereich der Bindungsforschung und Traumaforschung, ne? Was man bis vor wenigen Jahren nicht verstanden hat, muss man einfach sagen, ne? Was da eigentlich passiert. Und ich glaube, viele spirituelle Lehrer wissen das bis heute nicht. So, ja.
Ja, das kann ich bestätigen.
Genau. Also grundsätzlich könnte man sagen, wenn das gut läuft, ja, sind Mind-Body-Therapien oder ne, entsprechende Therapien mit Körper und Geist dazu da, den Vagusnerv zu regulieren und die Widerstandsfähigkeit durch sichere Mobilisierung und sichere Immobilisierung zu unterstützen. Das heißt, der Sympathikus ist nicht per se schlecht, der dorsale Vagus auch nicht. Wenn ich tiefenentspannt bei einer Massage bin, dann habe ich den dorsalen Vagus auch an. Und wenn ich Spiel betreibe und lebendig oder Tanz oder was auch immer, dann impromäßig was mache, so mit dem Körper, dann bin ich auch im Sympathikus. Sondern es geht darum, dass der ventrale Vagus mit an ist. Ja, dann ist es gut. Polyvagale Schritte könnten also sein, um wieder in einen guten Bereich zu kommen, dass wir erstmal unseren autonomen Zustand anfangen zu erkennen. Das nenne ich Neuromapping, das mache ich hier mit den Leuten in meiner Einzelarbeit. Ich arbeite hier in so nach so einem Intensivkonzept, wo Menschen zu mir hinkommen und ich dann teilweise 4-5 Tage am Stück mit einer Person arbeite und wo man das dann ein Stück weit lernt. Dann geht es darum, überlebenssichernden Reaktionen, die ja immer ein Versuch von Adaption sind, die zu respektieren. Oftmals geht es für manche Therapeuten darum, solche Sachen wegzumachen, wegzuklopfen, wegzuhypnotisieren, zu dissoziieren. Das ist nicht der Sinn der Sache, sondern es geht darum, um Würdigung. Ne? So, Dubrava hat mal gesagt in Gestalttherapie, Urgestein, ja, es geht um Würdigung. Ja, und das trifft auch hierbei zu. So, und dann möglicherweise eben um Koregulation, sprich durch mich ne, oder durch Selbstregulation, wo dann der ventrale Vagus quasi aktiviert wird und am Ende vielleicht eine Neufassung der Geschichte bei rauskommen kann, die da gerade abläuft. Also man könnte auch sagen, das ist vom Porges ein Satz, Sicherheit ist die Therapie. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine rein kognitive Erfahrung, sondern um eben eine verkörperte. Ja, das ist mal so als Übungs, vielleicht das eine kleine Übung für die Zuschauer, Zuschauerinnen. Ne? Wie definierst du oder dein Nervensystem Sicherheit? Das könntest du dich mal fragen und dich damit mal ein bisschen beschäftigen, so den Tag über. Und was sind da also die Konditionen, ja, die es braucht, um sich sicher zu fühlen und ja, nach vorne bewegen zu können, auf das Leben zu, auf andere Menschen zu? Und möglicherweise auch, was gibt es für Begebenheiten in deinem Leben, die das eben verhindern? Ja, könntest du dann mal vielleicht in so ein paar Stichworten aufschreiben, Sicherheit bedeutet für mich das. Und dann, ja?
Und wahrscheinlich auch verkörpert das, wie fühlt sich das an, wenn ich
Genau.
sicher bin, ne? Das wirklich wieder
Genau.
auf die körperliche Ebene nehmen.
Genau. Oder auch auf der Ebene der Chakren könnte man gucken, ne? So, und in der Psychologie gibt es eben ein Movement, sage ich mal, das heißt so Embodiment, Stichwort, ne, also Verkörperung. So, und da geht es eben genau auch um diese Wechselwirkung und um diese, ja, um die Erfassung von dieser ganzen nonverbalen Kommunikation, weil, wie gesagt, der Körper, der drückt das nonverbal ja aus und das kriegen ja viele Therapeuten gar nicht mit, weil sie da gar nicht geschult sind. Also in der Psychologie haben wir den Begriff des Embodiments. Und das bezeichnet also die Wechselwirkung zwischen Körper und Psyche und arbeitet eben mit bestimmten körperorientierten Techniken, Verfahren, wozu man jetzt auch dieses traumasensitive Yoga zum Teil auch zuzählen könnte natürlich. Oder traumasensitives Qigong oder traumasensitive Kontemplation, whatever. Ja, die eben darauf abzielt, mit den Erkenntnissen, die ich jetzt gerade beschrieben habe, den Körper mit in diese therapeutische Praxis einzubeziehen. Ab und zu muss man sich auch mal schütteln, ne? Sagt
Super.
mein Hund gerade. Ja, die wird schon so
Super.
viel wahrscheinlich. Genau. Und genau. Und diese ganzen Signale, die da passieren, also die der Mensch so ausdrückt, das passiert ja alles nonverbal. Man kriegt das selber meistens auch nicht mit. Und wenn kein anderer im Raum ist, der ihn dann spiegelt oder das aufgreift und das erstmal sieht, überhaupt wahrnimmt, dann hast du auch fast keine Chance, ja, an diese Sachen ranzukommen. Das heißt, du brauchst jemanden, der dir gegenüber sitzt und der dann mitkriegt, wenn du zum Beispiel von deiner Mimik her, deiner Gestik her oder deiner ja, Stimmintonation, Prosodie her oder deiner Körperhaltung her in einen anderen Nervensystemmodus rutscht. Und der dich quasi diesbezüglich die ganze Zeit begleitet. So, und das gelingt natürlich auch nicht immer und nicht die ganze Zeit. Also, nobody is perfect, aber das wäre jetzt so das Ziel oder der Anspruch, dass man das so mitbekommt. Ja, so in 80% der Fälle, sage ich mal. So.
Weil, also quasi, wenn das jemand spiegeln kann, dann besteht die Möglichkeit, dass man das auflösen kann. Ist das quasi dann das die
Genau,
Möglichkeit?
also ja, also wenn ich das als Therapeut, ich gehe jetzt vom Therapeuten aus, ne? Weil wenn der Therapeut das nicht mitbekommt, dann hat er ja gar keine Möglichkeit, mit dem zu arbeiten, was gerade bei dem anderen ist. Macht er irgendein Programm, irgendeine Übung, irgendwas, was er da gelernt hat in seiner Ausbildung, ist aber gar nicht bei dem, was jetzt gerade beim anderen los ist. Die Übungsankündigung zum Beispiel hat vielleicht schon bei dem anderen eine Kaskade ausgelöst, die dazu geführt hat, dass er in dem Shutdown hängt. Und der Therapeut macht jetzt da sein Programm nach einem bestimmten Skript oder viele haben so Protokolle und so. Da wird das dann abgearbeitet. Und der Klient will ein guter Klient sein und dem Therapeuten gefallen, weil so ähnlich wie er Mama und Papa gefallen hat.
Oh
Und
Mann.
der Therapeut greift das in dem Moment aber nicht auf, weil er von dieser ganzen Sache des autonomen Nervensystems nichts versteht. Und dann wird eigentlich auch nur wieder das Alte trainiert. Ich
Das
werde
ist ja
nicht
wirklich
gesehen.
fatal.
Ich werde nicht gesehen, ich bin wieder in der Ohnmacht, ich muss wieder machen, machen, machen und es, ja.
Ja, oder ich habe was falsch gemacht, weil
Genau,
der,
ja,
ja.
genau.
Wahnsinn.
Ja, genau. So, und Eben beim Embodiment geht es dann darum, also in beide Richtungen zu arbeiten, sowohl top-down als auch bottom-up. Das heißt, mit den Impulsen, die von unten nach oben hochkommen wollen, als auch mit bestimmten Kognitionen von oben nach unten wieder runterzuarbeiten. In diesen alten Traditionen, die wir da jetzt so vorhin am Anfang besprochen haben, in diesen ganzen spirituellen Praktiken, in diesen rituellen Strukturen, da ging es eigentlich schon immer auch darum, diese Sachen zu trainieren, bewusst oder unbewusst. Vor allen Dingen halt die Vagusbahnen zu trainieren und auch so ein Stück weit diese neuronale Regulation der inneren Organe zu trainieren und diese, wie ich gerade sagte, bidirektionale Kommunikation zwischen Geist und Körper und oder Gehirn und Körper und Körper und Gehirn, ne, in der Wechselwirkung. Und da haben wir zum Beispiel diese klassischen Praktiken der Gesänge, des Chantings, des Tönens. Da werden vor allen Dingen hier die Kehlkopfnerven und die Rachennerven innerviert, ne? Und der Atem spielt natürlich aber auch eine wichtige Rolle. Da ist der Vagus ja auch, ne? Der läuft ja hier dann lang. Und deswegen, wenn Leute im Stress sind dann, und jetzt einen Vortrag halten sollen, dann haut sie ihnen die Stimme weg. Ne? Man hat einen Frosch im Hals. So, ne? Das ist dann häufig da auch der Ausdruck. Ne? Der Meditation oder der Fokus auf innere Bilder, ne? Also der Vagus innerviert ja auch ganz stark das Herz. Da gibt es auch diesen Begriff der Vagusbremse oder die Herzratenvariabilität, was eben auch wieder mit dem Atem alles zusammenhängt. Das wird ja bei der Meditation sehr stark dann auch trainiert. Oder beim Gebet, die Körperhaltungen, ja, sind die Barorezeptoren der Halsschlagader, der Blutdruck oder eben dann der dorsale Vagus mit dem Ventralen zusammen, wie ich gerade schon sagte. Ja, oder Tanz, Performance, Spiel könnte man auch noch dazu zählen. Ne? Also das ist dann wieder mit dem ventralen Vagus und dem Sympathikus zusammen, ne, was ich gerade schon sagte. Mimik, Gestik spielt dabei häufig auch eine große Rolle. Und das wird dabei eben klassisch trainiert. Jetzt nochmal so als Meta-Ablauf, so eine spirituelle Praxis. Was bedeutet das dafür eigentlich? Wie wäre da das Optimum, sage ich mal? Das erste ist immer das Erleben eines sicheren Kontextes. Das heißt, dass der Mensch, also diese unbewusste Neurozeption von Sicherheit, dass die sagt innerlich, okay, hier fühle ich mich gut und sicher. Wenn das von vornherein nicht gegeben ist für jemanden, dann braucht er mit gar keiner Übung anfangen, egal was es ist.
Ja,
das kann ja im Laufe von der Übung sich auch verändern. Und da ist es dann auch wichtig, dass der Leiter von sowas oder der da therapeutisch was macht, das auch mitkriegt, wenn sich das verändert. Beziehungsweise, dass die Leute zunehmend dahin geschult werden, dass sie das selber auch wahrnehmen, wenn das kippt und dass sie es dann auch die Erlaubnis sich geben können, es auszusprechen. Vielleicht auch benennen können. Und dann kann man auch gucken, was braucht es jetzt, damit wir wieder in den sicheren Modus zurückkommen. Eben das rituelle Ausführen von diesen Sachen, das verstärkt eben die Resilienz langfristig und die Flexibilität, wenn es im sicheren Kontext stattfindet. Und die praktische Übung dann davon natürlich auch. Dann bilden sich auch entsprechende im Hirn bestimmte Autobahnen und so weiter. Und möglicherweise kommen nachher auch solche höheren Gehirnprozesse dabei in Gang, die dann eben zum Beispiel das Einssein ermöglichen oder das Erleben von Mitgefühl, was dann eben auch ganz wichtig ist für solche Dinge. Ja?
Ja.
Für Menschen, die jetzt zum Beispiel Trauma haben, ist dann vielleicht auch das Erleben von einem Triumph wichtig, ne? Dass sie auf einmal ein Triumphgefühl haben. Ja? Ich bin auch da und ich bin kraftvoller als je zuvor und ich habe es jetzt geschafft oder so. Ne?
Ja.
Ja. So, traumasensibles Yoga oder traumasensitives Yoga kann das körperliche, physische und psychische und emotionale sowie energetische Wohlbefinden quantitativ und qualitativ verstärken. Das hat man also in Untersuchungen herausgefunden. Und ein offenes Gewahrsein ermöglichen. Wie gesagt, das geht nur, wenn ich mich sicher fühle, weil sonst kann ich nicht im Hier und Jetzt sein. Wenn ich nicht im Hier und Jetzt sein kann, habe ich auch kein offenes Gewahrsein. Dann bin ich irgendwie schon so auf einem Fight or Flight oder Freeze-Modus unterwegs. Ja. Und das ist immer der Tunnelblick. Ne? Das ist immer Hypnose, sage ich mal. Ne? Also hoher Fokus. Ne? So, man erhöht, wie gesagt, die Selbstwahrnehmung und die Interozeption. Und man fängt also an, sich auch, wenn es gut läuft, es gibt natürlich auch, wie gesagt, Sachen, wo es beim Yoga auch völlig anders gelaufen ist, habe ich auch massenhaft hier gehört. Also wenn es eine traumasensitive Geschichte ist, ist es eher eine milde Konfrontation. Man packt sich also nicht in Watte, ja, wie das von manchen Hochsensiblen auch so empfohlen wird, von manchen Therapeuten diesbezüglich, alles ausblenden, was irgendwie Stress machen könnte, weil du bist ja hochsensibel, du bist was ganz Besonderes und das ist jetzt hierbei eher nicht der Fall. Man fängt also an, milde Konfrontationen einzubringen und damit die Resilienz nachher mit der Zeit zu steigern. Mhm. Ja, so. Weil am Ende des Tages müssen wir alle irgendwie leben. Ne? Und das Leben ist eben nicht bei Wünsch dir was, sondern wir müssen also mit den Konfrontationen des Lebens eigentlich umgehen. Und das erhöht wiederum am Ende die Resilienz, also die Selbsterhaltungsfähigkeit, die Regulationsfähigkeit. Und wir bekommen also auch eine mehr Selbstkompetenz dadurch, dass wir selber dann in die Lage versetzt werden, das Gefühl zu haben, ja, ich kann das meistern, ich kann das schaffen. Ne?
Ja, ja. Aus dieser Opferrolle heraus.
Und, genau.
Ja.
Und das verbessert also auch die ganzen körperlichen Parameter. Das kann man also auch messen. Und man wird insgesamt einfach flexibler und stabiler. Mhm. Und ist, wie gesagt, neuronales Training findet dabei statt. Genau, die Neurozeption wird auch positiver. Das heißt, man sieht weniger Gefahren im Außen, unbewusst. Man sieht eher die Dinge, die sind und nicht die, die mal waren. Mhm. Das heißt, das ist die Verknüpfung, dass wir mehr ins Jetzt kommen. Ja? Nur weil mir mal ein Mensch oder ein Mann mit einem karierten Hemd was getan hat, heute bedeutet ja nicht, dass jeder, der ein kariertes Hemd anhat, potenzielle Gefahr ist. Aber meine Neurozeption macht das möglicherweise noch so. Mhm. Und wenn ich aber im Hier und Jetzt präsent bin, bei mir bin und zentriert bin und das auf dem Schirm habe, was das in meinem autonomen Nervensystem auslöst, ein kariertes Hemd, dann bin ich möglicherweise in der Lage, das karierte Hemd als kariertes Hemd zu sehen und nicht als Bedrohung.
Ja. Ja.
Genau. Und man fühlt sich einfach dann auch eben mit der Zeit zentrierter, klarer, gelassener und kann auch achtsamer sein dann. Mhm. Das wird häufig zu früh gefordert, sage ich mal. Ja.
Ja.
Gut, Pranayama habe ich nochmal so eine Folie zugemacht, was das speziell nochmal macht, weil das ist ja ein eigener Weg nochmal im Yoga, wo speziell auch nochmal gewisse Faktoren dann eine Rolle spielen, die dann auch sinnvoll sein können, weil über den Atem passiert ja, wie gesagt, ganz viel. Vor allen Dingen, dass der Atem sich zum Beispiel abklemmt bei starkem Stress oder bei Shutdown-Zuständen oder man in die Hyperventilation kommt, in die chronische und viel zu viel atmet den Tag über. Ne? Also vor allem bei der chronischen wird viel zu schnell und viel zu viel geatmet und da sind die Leute eigentlich schon ständig immer am Wegrennen.
Ja, okay.
Unbewusst, ne?
Ja.
Und das ist erstmal sehr gut, dass sich das auch durch das, dadurch, dass sich auch das Atemvolumen und so weiter sich verändert. Und der Sauerstoffgehalt, das verändert sich ja auch alles, ja, der Hautleitwert, die Thetawellen. Und es findet im Hirn eine andere Verschaltung statt, ähnlich wie bei der Hypnose. Wird also das Default Mode Network eben mit diesem zentralen Executive Network verbunden. Und das ist also auch sehr, sehr gut, dass dort eben eine andere Verschaltung eben jetzt dann in dem Fall stattfindet.
Mhm.
Was natürlich, was ich am Anfang schon sagte, eine Falle sein kann, ist, dass Menschen sich auf so eine Art spirituelle Flucht begeben. Der Fachbegriff ist Spiritual Bypassing. Das finden wir auch beim sogenannten positiven Denken sehr oft. Wilber sagte mal, die Positivdenker sind eigentlich Fanat in das Böse oder das Dunkle, weil sie das an jeder Ecke hervorkriechen sehen und sich dann vermeiden und dann also ständig eigentlich in so einem High-Alert-Zustand rumlaufen müssen, also eigentlich einen sympathikotonen Zustand und immer danach gucken, ob irgendjemand womöglich eine böse Absicht hegt oder irgendwas kommuniziert, was nach ihrem Bewertungsschema schwarz-weiß eben jetzt halt etwas ist, was ihnen jetzt halt nicht gut tut. So, ne?
Mm.
Genau. Und das ist also problematisch. Möglicherweise verflüchtigen die sich dann auch in so einen Elfenbeinturm im Sinne von jetzt ist also hier oben, hier ist alles gut und da unten mit dem Fußvolk, da habe ich ja gar nichts mit zu tun. Ihr seid ja noch nicht so weit.
Ja.
So, es kann natürlich auch in eine ganz andere Richtung laufen, dass es in so sektenartige Strukturen reingeht oder so ein spiritueller Super-Ego-Narzissmus. Das Spiritual Superego nannte Peirce das damals schon. Dabei hast du relativ wenig Chancen, auch therapeutisch gesehen. Solche Leute kommen auch meistens nicht in die Therapie. Also das ist, da müsste es erst zu so einem Kollaps kommen oder zu so einem Zusammenbruch. Dann ist da vielleicht was möglich, aber sonst eher nicht, sage ich mal. Ja. Genau, und ja, wie gesagt, Sektenstrukturen, ja, das ist natürlich, oder Suchtstrukturen, das kann auch bei Psychedelika eine Rolle spielen. Ja, und möglicherweise wirklich so eine Orientierungslosigkeit in der Welt, was vielleicht auch zum Abbruch von realen Beziehungen führt, was man hinterher vielleicht bereut. Und man findet eigentlich den Weg nicht zurück in die Welt. Also Willi Gesegger hat immer gesagt, jeder spirituelle Weg, der nicht zurück in die Welt führt, ist ein Irrweg oder zurück in den Alltag führt. Das ist das, was ich am Anfang sagte mit dem Kreuz, dass es um das Zentrum geht.
Ja, das ist echt schön gesagt.
Ja. So. Genau, das war so nochmal das jetzt zu dem, ja, zu dieser Thematik, was dabei auch problematisch sein kann. Ne?
Ja. Ja, also ich finde es super spannend. Ich könnte noch ewig weiter dir zuhören und sich austauschen darüber. Ich habe, also das ist ja irgendwie, was ich mitgenommen habe, ist jetzt vor allem, dass es verschiedene Zustände gibt im menschlichen Körper einfach und man wirklich gucken muss, wenn man irgendwie vielleicht gerade, wie du es nennst, in einem Shutdown ist, ob eine Meditation oder ein Besinnen und ruhig werden wirklich das Richtige ist oder ob es darum geht, etwas anderes dann da sein zu lassen oder vielleicht anders mit sich in Kontakt zu kommen. Was hattest du noch gesagt mit diesem, dass man, jetzt habe ich den Faden verloren. Auf jeden Fall, dass man gut überlegen muss, was man in welcher Situation macht, dass man nicht automatisch das oder das, sondern dass man auch ein Gespür für sich selber braucht, um zu wissen, bin ich eigentlich gerade in einem Shutdown, bin ich eigentlich krass getriggert und brauche ich nicht gerade eigentlich was anderes? Und das stimmt auch, was du gesagt hast, in der Spiritualität wird es oft gesagt, nutzt das als Herausforderung, wenn du gerade voll in deiner Wut oder in deiner Trauer oder was auch immer bist, nutzt das doch als Herausforderung, dass das auch nicht immer richtig ist. Das finde ich super wichtig zu wissen und zu sagen, weil
also, das führt dann oft, also diese Aufforderung oder diese Handlungsanweisung führt oft wieder in neue Überwältigung.
Genau.
Neue Ohnmacht.
Ja.
Ne? Und das ist eigentlich dann wieder das Gegenteil von Sicherheit oft, ne?
Ja, und dass man das wahrscheinlich selber herausgefunden hat, wo man auf dieser Skala eigentlich ist, auf wie viel Grad man da ist, bin ich eigentlich total drüber jetzt und einfach wirklich Sicherheit. Das sagst du ja immer wieder, dass Sicherheit ein wichtig, wirklich grundlegendes Tool ist für spirituelle Prozesse. Genau. Oder kann ich da jetzt reingehen, weil ich genug Puffer habe? Ich bin ausgeschlafen, sage ich jetzt mal, und ich fühle mich gerade sicher in meinen Beziehungen und kann ich da jetzt reingehen? So, ne?
Genau, das ist natürlich eine Gratwanderung. Mhm. Also jetzt sich bei dem Sound parallel sicher zu fühlen, ist für viele vielleicht jetzt auch gerade schwierig. Ja, das könnte man jetzt mal so laufen lassen, ja.
Tief reinatmen.
Wir versuchen das jetzt schon mal zu umgehen seit einer halben Stunde hier, weil die da Modus hier laufen. Also genau, auf der einen Seite ist ja eine spirituelle Praxis dazu da, das aufzuweichen, Panzer vom Ego auch und diese eine Unsicherheit auch zu schaffen. Und dann aber eben parallel soll es eine gewisse Sicherheit in diesem rituellen Rahmen geben. Ne?
Ja.
So, und diese Strukturen, die da einfach so gegeben sind, die sind aber dann eben für Menschen, die sehr starke, überwältigende Erfahrungen gemacht haben, die sie bis jetzt wenig bearbeitet haben und noch nicht integriert haben, oftmals eben ungünstig. Das muss man einfach so sagen. Oder bestimmte Übungen, sowohl körperlich als auch mental oder energetisch oder so, sind dann für diese Leute zu viel auch. Ne?
Mhm. Groff hat
und andere haben ja auch über Kundalini-Psychose und so weiter tausend Sachen gemacht und geschrieben diesbezüglich. Also, also es gibt da alle möglichen Variationen, mit denen Leute dann quasi vor die Wand gefahren sind und Schiffbruch erlitten haben. Ja?
Mhm. Und also da ist Sicherheit auch, ist ein wichtiges Tool dann, ne?
Genau. Viel hilft nicht immer viel. Ja? Mhm. Oder in Afrika sagen sie, das Gras wächst nicht schneller, nur weil man daran zieht.
Ja, so. Genau. Ja. Ja, schön, lieber Jörg. Ich danke dir. Wir kommen langsam zum Ende des Gesprächs. Und gibt es vielleicht etwas, was du den Teilnehmern vom Yoga-Trauma-Kongress mitgeben möchtest? Vielleicht zwei, drei Sätzen. Gibt es etwas, was dir noch da wichtig ist, zu sagen wäre?
Ja, also was sich vielleicht auch als Übung angeregt hat, vielleicht kannst du das mal nutzen und für dich einfach mal die nächste Zeit erforschen und schauen, was für dich denn eigentlich Sicherheit in Anführungsstrichen bedeutet in deinem Leben, wie du dich absicherst, ne, wie du das vielleicht ganz konkret machst oder vielleicht auch symbolisch machst und woran du das auch merkst, ne, dass du jetzt in Sicherheit bist und wo du eben merkst, okay, ab da wird es dann auf eine gewisse Weise unsicher. Und dass du das mal eben anfängst, einfach das mal zu beobachten und auch deine Strategien diesbezüglich zu würdigen und ja, anfängst, dich selber dabei im Alltag zu beobachten, weil meistens läuft das unbewusst und man macht einfach, ne? Und da mal mehr Bewusstsein reinzugeben und zu schauen, okay, so organisiere ich mich in Bezug auf Unsicherheit. Ne, es gibt ja verschiedene Settings, man hat ja verschiedene Rollen, ne, privat, Familie, Beruf, was weiß ich, Öffentlichkeit etc. Wie mache ich das da? Und ja, was darf auf keinen Fall passieren zum Beispiel? So, was ist da vielleicht auch mal eine große Angst oder Sorge? Und ja, ohne damit jetzt wer weiß, was machen zu wollen. Einfach nur mal das zu beobachten. Ich glaube, das ist schon mal ganz viel erstmal für den Anfang.
Ja. Also ich finde die Übung total toll. Wenn ich da in mich reinfühle, dann, was bedeutet Sicherheit für mich, merke ich sofort, dass mein Nervensystem irgendwie sich entspannt und Bilder kommen. Also ich finde, es ist eine tolle Übung, die man wirklich auch mit in den Alltag reinnehmen kann. Mhm. Ja, ich danke dir vielmals für alles, was du geteilt hast. Ich hoffe, das war nicht unser letztes Gespräch, weil ich finde, da ist so viel noch zu holen. In das ganze Wissen, was du dir angesammelt hast in den letzten Jahren, also da kann man echt viel von profitieren. Und ich danke dir vielmals, dass du es mit uns geteilt hast.
Gerne. Danke dir, Jenny, für die Einladung und Ingrid. Und ja, euch weiterhin auch viel Erfolg mit dem Kongress.
Danke,
Jörg. Also, ja, noch als Hinweis, wen es interessiert, ich habe ja auch eine Übungsbroschüre, die könnt ihr euch runterladen. Die ist unten verlinkt. Und wir haben auch das Klangprotokoll von Stephen Porges für die Selbstnutzung online. Das ist unten auch verlinkt. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt noch, weil wenn wir unser Klangsystem, unsere Klangwahrnehmung nicht getrainiert haben, dann können wir auch gar keine wohlwollenden, sicherheitsspendenden Geräusche und Klänge aufnehmen. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, den ich jetzt gar nicht so angesprochen habe dabei. Und dann nehmen wir eher Geräusche als Gefahr wahr, obwohl die gar keine Gefahr darstellen.
Ah, okay.
Okay, gut.
Super, vielen Dank, Jörg. Hat mir Spaß gemacht.
Danke. Ja, ciao.
Bis dann, ciao.